Also, der Zustand, der hier damals herrschte, der war auch für uns Vietnamesen nicht mehr haltbar. Nebenan war die zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende, die ZAST. Die war übervoll. Und überall hier überall auf dem Rasen, haben Roma ohne Zelte übernachten müssen.
Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, sehe ich, dass der Pförtner von dieser zentralen Aufnahmestelle vor der Tür stand und dann so mit dem Schlauch. Naja, damit die Leute überhaupt was zum Trinken haben. So, und unser Büro, so eine Art Vorbau, da haben die Kinder darunter geschlafen, damit sie, wenn es regnet, damit sie nicht nass werden.
Und ich reiche aus dem Fenster mal was zu trinken, mal was zu essen, weil sie ja nichts haben. Die hatten nichts. Und keiner hat sich um sie gekümmert. Und dann war ja klar, dass sie dann in die damals noch Kaufhalle klauen gehen. Das war unmöglich.
Und als ich dann nur gehört habe, dass hier irgendwie Leute protestieren wollen, damit Staat oder Land handeln müssen, da war ich auch dafür, weil das war ja menschenunwürdig. Unter aller Sau, das ging ja nicht mehr. Und Stadt und Land haben nur zugeguckt.
Entschuldigung, ich muss einfach mal das Stück unterbrechen. Ich spreche jetzt nicht als Schauspieler, sondern als private Person Claudio Mark Dragic. Ich muss dies erklären, ansonsten versteht man das nicht.
Potrevit versunia in limba inglesia Wikipedia. Clidiria fos construita pentru adopsi 300 de refugiați pe lună.
Laut englischem Wikipedia war das Gebäude so gebaut, dass ungefähr 300 Flüchtlinge pro Monat im Sonnenblumenhaus leben können.
În vara 1992 au fost căzați lunare medie 11.500 de persoane.
Im Sommer 1992 wurden aber etwa dort durchschnittlich 11.500 Menschen pro Monat einquartiert. Die Menschen hatten weniger als einen halben Quadratmeter zum Leben.
Refugiați în cea mai mare parte veniți din România au fost nevoiți să rămână afară pentru că nu au mai avut loc în clădire.
Die Flüchtlinge, die größtenteils Roma waren, mussten vor dem Haus kampieren.
Nu avut toilette, nu avut apă, nu avut nimic.
Es gab keine Toiletten, kein Wasser, nichts.
A fost nevoit să fură pentru a supraviețui.
Die Menschen mussten anfangen zu klauen, um zu überleben.
Nu e de mirare că situația a atins un cot nebănuit.
Kein Wunder, dass diese Situation eskaliert.
Din păcate, nici orașul, nici statul nu a făcut ceva pentru a redresa situația.
Aber weder die Stadt noch das Land haben etwas getan, um die Situation zu verbessern.
A fost atins un nivel inferior nepermis.
Das ist unter aller Sau.
Asta a fost Germania.
Das war Deutschland.
Faptul că acum discutăm prea puțin despre situația romanilor în Rostock-Lichtenhagen este o lipsă generală în piesa noastră.
Dass wir hier so wenig über die Situation von Roma in Rostock-Lichtenhagen sprechen, ist eine generelle Schwäche des Hörspiels. Aber entschuldigen Sie, glauben Sie nicht auch, Deutschland den Deutschen? Ausländer raus? Fidschis raus? Sind doch alle dreckig. Das sind doch keine Menschen. Das sind doch alle Schweine. Machen alles dreckig. Man darf auch nicht vergessen, dass der Ausländer an sich unsere Frauen und Kinder vergewaltigen will. Wir müssen unsere Frauen und Kinder vor diesem dreckigen Abschaum beschützen, oder etwa nicht? Wie sagt man so schön? Nur ein toter Ausländer ist ein guter Ausländer. Das sind alle Schweine. Machen alles dreckig. Und ein gutes Schwein erkennt man daran, dass man es aufschlitzt.
Aber der Erste, der sich dann Sorgen gemacht hat, das war ein Tischtennisfreund. Der wohnt gleich hier und Der hat mich dann aufgesucht und hat mir erzählt, hier sind irgendwie Bürgerbewegungen, die Flyer verteilen und die wollen das Sonnenblumenhaus angreifen. Und das war schon Wochen vorher. Und deswegen bin ich mal am Wochenende hierher gefahren. Hab eingekauft, bin hergefahren, um zu gucken, was los ist. Und bin dann mit meinen Landsleuten hier eingeschlossen worden.
Meine Idee damals war ja nur, ich allein besaß ja ein Telefon. Und zwar das vom Büro. Die Leute im Sonnenblumenhaus haben ja gar kein Telefon. Und wenn ich jetzt meinen Dienst antrete und irgendwas passiert, dann kann ich zumindest die Polizei informieren oder Kontakt zu Leuten aufnehmen, die uns helfen. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich muss dahin.
Ja, und das war Samstag.
Ja.
13 Uhr. 13
Uhr, 13 genau.
Uhr, genau. Und da war noch nichts los. Bin ich hierher gefahren und dann, ja, aber als es dann so 16, 17 Uhr dann anfing, da sammeln sich schon Kinder auf dem Rasen da. Und je mehr es dunkel wurde, sind hier andere Gestalten aufgetaucht. Und die haben dann angefangen, hier Parolen zu rufen und so weiter und so fort.
So, und dann habe ich mich ja auch nicht mehr getraut, nach Hause zu fahren, weil die ersten Steine und Molis geflogen kamen. Und dann mussten wir die Nacht hier verbringen. Und wir mussten uns aufteilen, damit jeder seine 2 bis 3 Stunden Schlaf bekommt und damit wir sehen konnten, ob uns irgendwas gefährlich werden konnte.
Polizei, Polizei!
Und dann habe ich sie gesehen. 28 bis 30 Polizeibeamte. In Sommerkleidung. Ohne Schutz. Ohne Westen, ohne Waffen, ohne nichts. Und die haben versucht, das Haus zu verriegeln, aber das ging ja nicht.
Ja, und so bin ich dann die erste Nacht hier im Haus geblieben. Am nächsten Tag bin ich mit dem Auto erstmal nach Hause gefahren, um etwas zu schlafen. Das Auto haben die ja schon kaputt gehauen, die Windschutzscheibe. Und dann habe ich meiner Frau erzählt, was hier los ist. Und so gegen 15 Uhr habe ich dann gesagt, nee, ich muss da noch mal hin. Und da hat sie gesagt, bist du denn verrückt? Willst du dich selber umbringen?
Und ich habe gesagt, nein, aber ich muss da hin. Das sind meine Landsleute und wenn ich da nicht hingehe und irgendwas passiert, dann kann ich doch nie wieder... Wie soll ich dann jemals wieder einem Menschen in die Augen schauen? Und dann hat sie geweint und gesagt, ja, das kann ich verstehen. So, und dann bin ich los.
Als ich hier ankam, da war schon großräumig verriegelt. Protestierende und auch ein paar Schaulustige darunter. Das waren ganz schön viele Leute, aber die haben nicht damit gerechnet, dass irgendwie noch so ein verrückter Vietnamese da mit dem Auto durch... Und deswegen habe ich die Scheiben hochgekurbelt, gehupt und dann bin ich durch die Menge durch. Hier, bis einfach hier vor die Tür. Und da war eine alte Frau mit dem Hund, die hat mich aussteigen sehen. Die hat gefragt, sind Sie denn lebensmüde? Was suchen Sie hier noch? Da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ich muss noch nach oben.
Und dann bin ich wieder hier gelandet und bin bis nach dem Brand drin geblieben. Und habe mit meinen Landsleuten organisiert, was zu organisieren war, damit wir uns schützen können.
Wir haben uns organisiert, weil wir uns hier im Haus sehr gut auskennen. Wir haben ein paar Jungs zusammengetrommelt und haben gesagt, Frauen und Kinder in die oberen Etagen. Mollys können die schon bis zur 7. Etage schmeißen, das haben wir gesehen. Und deswegen müssen die aus den unteren Etagen umziehen erstmal, in Sicherheit. Da erreichen die Nazis sie nicht.
Und für den Notfall, da müssen wir den Fahrstuhl blockieren. Dann können die nämlich nur durch diese 2 Aufgänge kommen. Und wenn wir vor jedem Aufgang nur 1 oder 2 Leute positionieren, dann können sie nicht hoch, egal wie stark sie sind.
Genau, und in der 4. Etage fangen wir an, weil da ist ein Durchgang. Also 2 Aufgänge, in der 4. Etage ein Durchgang, sodass man sich gegenseitig helfen kann, in der 7. Etage ein Durchgang und in der 10. Etage. Und da mussten wir uns positionieren, um uns zu verteidigen, zu schützen, also wie auch immer.
Genau, und gleichzeitig bin ich doch zu unserem Heimleiter gegangen und habe gesagt, in der 10. Etage, da ist doch ein Feuerlöscheranschluss. Und ob er denn nicht so nett sein könnte, um uns den Schlauch zu geben, damit wir uns, ich meine... Wenn wir brennen, dann können wir uns zumindest selbst löschen. Wir wissen ja alle, was passieren kann.
Hat er uns aber nicht gewehrt.
Nein.
Den haben wir uns nachher dann selber genommen.
Ja.
Ja, so in der Art haben wir versucht, uns zu schützen. So. Und in der 7. Etage, da ist nicht nur ein Durchgang zwischen beiden Aufgängen, sondern da ist auch ein Durchgang rüber zur ZAST, der Zentralen Aufnahmestelle für Asylsuchende. So, genau. Und die ZAST, die war ja am Montag schon geräumt worden und da hatte ich die leise Hoffnung, hey, das Haus steht leer. Da können die Nazis nicht hin. Verstecken wir uns da drüben.
Aber das war nicht der Fall. Auch ein leerstehendes Haus haben die versucht auszuräumen oder was auch immer. So, und zunächst hat mich dann ein ZDF-Team im Erdgeschoss interviewt, aber der Rauch wurde immer dichter, bis ich gesagt habe, nein, Schluss jetzt, wir müssen weiter nach oben. Und dann war das ZDF-Team mit uns eingeschlossen und der Rauch wurde immer dichter und ich habe gesagt, nee, wir müssen noch viel weiter hoch.
Und so sind wir Etage für Etage immer höher gezogen. Und die 7. Etage haben wir dann gehalten. Also, eine Truppe hat nach unten dicht gemacht und die andere hat versucht, die Dachluke zum Dach hinaus aufzubrechen. Also, das war eine Stahltür. Ich weiß bis heute nicht, wie wir die aufgekriegt haben. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
Entschuldige, aber ich muss jetzt wieder springen. Ist doch nicht schlimm, oder? Ist okay. Nee. Gut, also wir sind jetzt in der 7. Etage. Da war eine Seitentür. Das Schloss aber war auf der anderen Seite, sodass wir nicht rangekommen sind, um es kaputt zu machen. Und ich bin dann dahin und da war eine Sonne. Also ein Loch in der Wand mit ganz vielen Strahlen und ich bin da dahin und hab meinen Kopf da durchgesteckt und gemerkt, wow, das passt.
Und dann hab ich irgendwo in chinesischen Büchern mal gelesen, wie ein kleiner Junge gesagt hat, das Härteste am Körper ist der Kopf. Wenn der Kopf durchgeht, dann geht auch der Körper durch. Den Kopf, den kannst du nicht verändern, den machst du kaputt, aber Rücken und so, das sollte gehen. Und dann hab ich zu meinen Jungs gesagt, schiebt mich rüber.
Hinterher tat mir alles weh, aber es ging. So, dann habe ich das Feuerwehrball genommen, habe das Schloss kaputt gehauen, damit die Leute durchlaufen können.
Und ich habe dann Leute vorgeschickt, weil da geht ja so eine Eisentreppe hoch. Also wie wir diese Luke aufbekommen haben, das kann ich heute nicht sagen, das weiß ich nicht. So, und dann standen wir auf einmal auf dem Dach. Und dann habe ich gesagt, Wohnung zu Wohnung, setzt euch zu einer Gruppe und zählt nach, ob jemand fehlt.
Und dann habe ich gesagt, hier war doch so ein behinderter Wächter und der ist jetzt nicht mehr da und wo ist er denn? Und dann bin ich wieder runtergelaufen, ich kam aber bloß bis in die 10. Etage und obwohl das Licht brannte, ich konnte nicht sehen wegen dem Rauch und dann bin ich einfach nur den Gang entlang gelaufen und habe geschrien, der Aufgang zum Dach ist frei, wer kann, läuft hoch! Und dann bin ich wieder nach oben, weil ich kriegte ja keine Luft mehr.
Ja, und oben angekommen haben wir uns organisiert, also gezählt, wer noch da ist und dann haben wir auf einmal so ein großes Klopfen gehört. Wir sind dahin und haben gerufen, wer ist denn da? Wer ist denn da? Die haben uns nicht gehört, aber das Klopfen, das ging weiter. Und dann haben wir überlegt, das sind bestimmt die Leute, die noch fehlen. Und dann haben wir uns mit Stöcken positioniert neben der Tür, haben die Tür aufgebrochen und da waren unsere Leute und der Heimleiter von der ZAST.
Ein paar Neugierige haben über den Rand geguckt und die da unten und die ganzen Fernsehteams haben die Scheinwerfer hochgerichtet. Und wir Scheiße!
Die haben uns entdeckt. Und dann sind 2, 3 Jugendliche, Deutsche, die mit uns eingeschlossen waren, bis ganz nach hinten gelaufen zu Nummer 15, haben dort die Tür aufgebrochen und sind mit dem ZDF-Team runtergelaufen zu den Wohnungen, haben geklopft und gefragt, ob sie uns Asyl gewähren.
Nur 2 Familien haben uns aufgemacht. Der Tischtennis-Freund, den ich kenne, der hat uns gesehen. Ich weiß nicht, ob er mich erkannt hat. Ich war ja ganz geschwärzt im Gesicht. Aber er hat die Tür zugezogen.
Aber so haben wir die Frauen und die Kinder in die 2 Wohnungen reingehen lassen. Und dort wurden sie dann mit Wasser und mit Keksen versorgt.
Der Rest bleibt draußen auf dem Flur. Inzwischen haben 2 deutsche Kollegen die Feuerwehr in Berlin erreicht. Da haben sie organisiert, dass Busse organisiert werden, damit wir evakuiert werden können. Und so haben sie uns in die Busse geleitet.
So, und dann hat man mich gefragt, ob ich den Innenminister zur Rede stellen will. Der ist hier gleich, in einer Polizeistation, 2, 3 Kilometer weg. Und da habe ich gesagt, ja, ich will ihn zur Rede stellen, warum er das zugelassen hat. Und dann haben die mich mit Jacken zugedeckt, weil vor uns auf dem Rasen waren ja noch die ganzen Nazis und so weiter, haben mich zum Auto gebracht, zur Polizeistation gefahren, wo der Innenminister schon wieder weg ist.
Inzwischen wurden meine Landsleute durch die Gegend gefahren und zunächst sind die Nazis hinter den Bussen her und die Busfahrer wussten nicht, wohin und die Stadt wusste nicht, wohin mit uns. Und bis die Stadt dann gesagt hat, ja, die Sporthalle in Marienhöhe, da kann man sie hinbringen, was sie dann auch getan haben.
Und dann hat einer der deutschen Kollegen gesagt, komm, wir steigen ins Auto, dann fahren wir ins Neptun-Hotel nach Warnemünde.
Hä, warum?
Wir feiern Geburtstag.
Wer hat den Geburtstag?
Wir alle.
Aber dann habe ich gesagt, wir müssen zuerst nach dem Rechten in der Halle schauen. Und dann hat mich ein deutscher Kollege in die Halle gefahren. Und jetzt feiern wir alle 2-mal im Jahr Geburtstag. Immer in einer anderen Stadt. Wir haben alle 2-mal im Jahr Geburtstag. Zu essen gab es in der Halle nichts. Duschen war nur kalt Wasser, weil ja Ferien sind. Da schaltet die Sporthalle ja auch nicht das warme Wasser an.
Als unten die Evakuierung mit den Bussen stattgefunden hat, da hat einer vom ZDF-Team gemerkt, dass er das Stativ... Ahnst du, wohin das geht?
Deshalb bin ich mit ihm zurück. Er hatte Angst gehabt, gezittert. Aber wir haben gesagt, das Stativ kann nur in der 7. oder in der 10. Etage sein. Und dann haben wir es tatsächlich in der 10. Etage gefunden. Da habe ich schon gesehen, dass die Plünderungen losgingen.
So, und nach 1-2 Tagen haben die Leute festgestellt, hey, die haben hier einfach alles stehen und liegen lassen. Hier kann jeder rein und raus, wie er lustig ist. Und viele haben Angst um ihr Hab und Gut. Und deswegen sind 1-2 Leute ausgebüxt und haben versucht, zum Sonnenblumenhaus zurückzukommen, um ihr Hab und Gut rauszuholen.
Da habe ich gesagt, wollt ihr uns alle umbringen? Wenn ihr jetzt da rausgeht, die Nazis sind noch da. Und wenn die wissen, wo wir sind, ein zweites Mal entkommen wir so nicht. Aber es gibt 2-3, die das natürlich trotzdem gemacht haben.
Versorgt haben die uns in der Halle nicht. Kein Essen, nichts. Da hat ein deutscher Kollege die Nord-Süd-Brücke angerufen und um Soforthilfe gebeten. Aber Soforthilfe heißt, wenn sie über den formlosen Antrag entscheiden, das dauert 1 oder 2 Tage. Und da haben meine deutschen Kollegen für uns alle Bockwurst gekauft, massenweise. Und wir haben uns erstmal von Bockwurst ernährt.
Bis die Stadt dann irgendwann entschieden hat, dass man die Leute ja nicht in der Sporthalle lassen kann. Wir müssen sie versorgen. Also nach 3 Tagen kam die Entscheidung der Stadt, uns zu evakuieren. Und daher sind wir in ein Schullandheim gekommen. Und da war es okay, weil da war es nicht mehr so ernst, dass wir jederzeit überfahren werden können.
Und da hatten wir dann etwas Freilauf, weil der Heimleiter, das war ein Robuster, der auch mit Gewehr rumging. Und dann kamen Stadtvertreter und haben uns beruhigt. Und so konnten wir nach 1 Woche wieder zurück zum Sonnenblumenhaus. Und da haben wir dann festgestellt, die haben hier die ganzen Wohnungen durchsucht und Wahnsinn.
Nachdem der Anschlag gewesen ist, haben die Deutschen sehr schnell sauber gemacht. Alle Scherben, die Wände im Haus, im Treppenhaus leergefegt. Da sah ich die verkohlten Türen, die schwarzen Wände. Und es ist menschenleer, das Haus. Da dachte ich, wie im Krieg. Fehlt nur noch das Loch, wie bei unserem Haus, als ich klein war. Da wurde mir klar, was meine Mutter mir gesagt hat. Du bist so allein dort. Das ist Ausland. Und die Deutschen sind bekannt dafür. Und du wirst das merken. Und wenn du in Schwierigkeiten gerätst, besonders wenn du krank bist, wer wird dir helfen? Ich hab zwar eine Familie, ich hab zwar ein Restaurant.
Aber da draußen wollen die Deutschen mich nicht. Das war schon heftig.
Ich merke immer noch, wenn ich davon erzähle, ich bin immer noch total wütend.
Und meine Landsleute, die stellen ja auch keine Ansprüche. Das kannten wir ja nicht. Denn das Haus, das ist nachher saniert worden. Denn hier wohnen ja nicht nur Vietnamesen, sondern auch Deutsche. Leute, die ihre Büros hier haben. Zahnärzte. Die haben alle Mietminderungen, Mietausfall, Entschädigungen bekommen. Keiner der Vietnamesen hat jemals etwas bekommen.
Ja, gut, ich... Vielleicht... Ich war vielleicht der Einzige, der etwas hätte durchboxen können, aber ich hatte so viel zu tun. Ich weiß, ich will mich nicht entschuldigen, aber daran hätte ich denken sollen für meine Landsleute. Aber irgendwie ist mir das irgendwie entgangen.
Im Anschluss haben meine Landsleute es verharmlost. Sie sagen, das war doch nicht so schlimm. Das Feuer ging nur bis in die 7. Etage. Sie sagen, wir waren so hungrig und wir durften kein Licht anmachen. Die Rollos nicht hochziehen. Und im Bus müssen wir uns runterbücken, damit sie nicht sehen, wo wir uns verstecken. Die haben erzählt. Und die haben gelacht dabei. Also, erst habe ich das nicht verstanden. Aber dann habe ich gedacht, das ist auch ein Schutz. Wenn sie verlegen lachen und dabei so etwas erzählen. Und dann sag ich, wie alt warst du da? Du hattest doch ein Kind. Du warst hochschwanger. Hattest du keine Angst?
Die hatten doch nur was gegen Rumänen. Aber die Deutschen sind ja nicht so. Gegen uns hatten die nichts.
Und dann nochmal. Du warst hochschwanger. Du hast nichts zu essen bekommen. Du warst hungrig. Bist du nicht wütend?
Ach ja, im Nachhinein, wenn du das sagst.
Was ist das für ein Leben? Die haben uns geholt, weil die unsere Arbeitskräfte brauchen. Und dann muss man auf dem Boden liegen, im Bus. Und die fahren uns extra weg, wie Müll, anstatt uns zu beschützen.
Und im Nachhinein, im Radio oder Fernsehen, da war ich so erstaunt, wie viele Leute gesagt haben, wir waren im Urlaub. Man hat sie auch gefragt, wo waren sie denn? Wenn sie nicht drinnen waren, dann waren sie wahrscheinlich vor dem Haus und haben geklatscht. Nein, nein, wir waren in unserer Gartenlaube. Oder viel schlimmer. Die haben erzählt, sie haben Babys durch eine Luke gereicht, Rettungsaktionen gemacht. Aber eigentlich hat nur ein kleines ZDF-Team und die deutschen Sozialarbeiter, die haben den Vietnamesen geholfen. Und nur zwei Familien haben die Tür aufgemacht.
Und dann die Frau S., die kommt auch in Dokumentationen vor, wie sie nachher von ihren Landsleuten behandelt wurde. Die hat gesagt, also für mich stand das nicht zur Frage. Das waren Menschen, die waren total ängstlich. Und naja, die Kinder, wir haben erst mal gesucht, ob wir irgendwas finden, mit dem sie spielen können. Aber was sie erlebt hat, sie hat gesagt, keiner hat die Tür aufgemacht. Und im Nachhinein ist sie dann noch von den Nazis und ihren Nachbarn gehetzt worden, weil sie vor den Medien gesagt hat, wie schlimm das war. Keiner hat die Tür aufgemacht. Ja, so sind die Geschichten.
Als ein Journalist gefragt hat, hatten sie Angst, als das Feuer bis in die 7. Etage war? Die Jugendlichen, die sie umbringen wollten, hatten sie nicht Angst? Da sagte jemand, Angst hatte ich nicht. Ich war im Krieg in Vietnam. Ich hab gekämpft. Ich war bei der Armee. Ich stand dem Tod sehr nah. Und wie vielen Gefahren wir ausgesetzt waren. Aber Angst hatte ich nur, wenn ich jetzt gegen den jungen Menschen gegenüberstehen würde. Wir haben zwar die Eingänge gesichert, aber meine Angst war, ich muss mein Leben verteidigen. Ich muss Gewalt anwenden gegenüber den jungen Menschen. Weil in dem Moment muss ich kämpfen. Muss ich mit Schaufel oder Eisenstange zuschlagen. Wie verrückt. Er hegt keinen Groll. Das Einzige, was er sagt, dass er Angst hat, dem jungen Mann, die sind doch so blöd und so jung. Die machen Blödsinn. Aber wenn ich um mein Leben kämpfen muss, dann werde ich das tun. Zum Glück ist das nicht dazu gekommen.
Das hast du gehört? Ich weiß noch genau, da stand ich in der 7. Etage. Und da war alles voller Rauch. Und da sehe ich da hinten eine Glatze. Und ich rufe, wer bist du? Wer bist du? Komm nicht näher. Wenn du näher kommst, dann muss ich dich töten. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Weiß ich bis heute nicht. Denn wenn er näher gekommen wäre, dann wäre nicht nur ich tot, sondern auch meine Freunde, meine Familie. Aber dann war das ein Linker, der zufälligerweise eine Glatze hatte und der uns helfen wollte zu fliehen. Der war aber so besoffen, dass wir ihn dann übers Dach raustragen mussten. Ich weiß bis heute nicht, wie ich reagiert hätte. Das weiß ich bis heute nicht. Kann ich nicht sagen.
Und 2012 war ich bei den 20-jährigen Feierlichkeiten von Rostock-Lichtenhagen. Und da war ich sehr enttäuscht, weil der Oberbürgermeister von Rostock nicht gekommen ist. Nur als Präsident Gauck da war, da ist er dann erschienen. Aber bei den Gedenkfeierlichkeiten, da ist er ferngeblieben.
Aber vor dem Rektor von Musik und Theater, da hat er wirklich gesagt, die Stadt Rostock ist ganz toll. Wir haben so viele ausländische Gäste, Mitstudenten. Und unser Staat heißt alle willkommen und ist so freundlich. Da habe ich gesagt, Herr S., ich respektiere Sie. Sie haben viele ausländische Studenten in Rostock. Aber ich lebe hier seit 30 Jahren. Das ist meine Heimat, Rostock. Und das Mädchen, sie hat vorher gesprochen, hat internationale Preise gewonnen, Pianistin. Ihre Eltern sind Vietnamesen, aber sie ist keine Ausländerin. Sie ist Bürgerin dieser Stadt, Bürgerin dieses Landes. Ich möchte niemals als Ausländer genannt werden. Ich bin Bürger dieser Stadt.
Du hast eben gesagt, du glaubst, die Geschichte wiederholt sich. Aber man hat doch niemals so richtig daraus gelernt. Die haben sich nie richtig entschuldigt. Bis heute. Zum Beispiel zum 20. Jahrestag. Das war groß. Aber zum 21. hört man nichts. Zum 20. hört man nur was, weil der Gauck da gewesen ist. Und er ist kurz davor Präsident geworden. Und ansonsten kehrt man dem den Rücken zu. Man hört Lichtenhagen? So schlimm war das doch gar nicht. Das waren doch die Westdeutschen. Die haben das hochkochen lassen. Naja, schuld waren immer die anderen.
Ich wünsche mir aber auch, dass wir als Vietnamesen uns mehr trauen, das zu sagen. Wie gehen wir mit Geschichte um? Ich habe ein Recht auf Verarbeitung, weil ich Bürger dieses Landes bin. Aber ich will eine Antwort finden. Alles ist immer wischiwaschi, alles ganz schnell.
Es gibt im Buddhismus oder im Taoismus, also so ähnlich wie bei den Christen, übersetzt heißt das ungefähr, wenn dich jemand auf die linke Wange haut, dann zeig ihm die rechte.
Und im Buddhismus, Rache gegen Rache, da kommt doch nur eine Spirale raus. Blutvergießen bringt Blutvergießen. Und deswegen versuchen mit Entschuldigungen den Frieden herzustellen. Aber nicht nur Entschuldigungen, sondern gegenseitige Achtung.
Das habe ich mal gesagt. Ich habe gesagt, lasst uns gemeinsam eine Zukunft gestalten. Gegeneinander arbeiten und kämpfen, das bringt nichts. Und viele haben Tränen in den Augen gehabt. Und der Ex-Oberbürgermeister ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe nicht gewusst, dass Leute wie Sie so denken und handeln.
Und heute sage ich, das Leben geht weiter. Diese Philosophie habe ich von meiner Mutter. Oder vom Buddhismus? Ich weiß es nicht mehr. Kann ich nicht sagen.
Das Sonnenblumenhaus von Dante Nguyen und Irakles Panagiotopoulos. Basierend auf originalgetreuen Transkriptionen von Interviews mit Überlebenden. Gefördert durch die Freie Hansestadt Hamburg, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration. Mit Claudio Mark Dragic, Jamila Manley Spain und Jan Katzenberger.